Der heutige Schier hat zum Zweck, uns ein wenig einzustimmen auf Pessach und die damit verbundenen wunderschönen Chiyuvim der Sedernacht. Und ich glaube, ein paar Grundsatzgedanken, die vielleicht auch zum Denken anregen. Der Schier beruht wiederum auf verschiedenen Schiurim von Rav Katz. Wir können dort beginnen, wo wir am Purim mit unserem Schier eigentlich beendet oder geendet haben. Purim, die Idee von Purim, Neis Nistar, die verdeckten Nissen, die nicht sichtbaren Wunder, und vor allem, was wir am Purim betont haben, die ganze Idee von Amalek ist Sofek, Zweifel. Er bringt Zweifel in die Welt, genauso wie eigentlich schon im Ursprung die Frucht von der Odomorischen gegessen hat, der Eitz Hadaas Tov Woro, war der Eitz Hadaas Tov Woro. Es war die intime Verbindung von Gutem und Schlechtem, die seither nicht mehr trennbar ist. Es gibt nichts Gutes ohne etwas bisschen nicht Gutes dabei und es gibt nichts Schlechtes ohne etwas nicht Schlechtes dabei. Und die Aufgabe ist die Messias Amalek, die Aufgabe ist diese Trennung wieder vollziehen zu können, so dass wir das Gute sehen und auch das Gute tun. Das ist der Purim-Schier. Pessach steht unter dem Motto von Sicherheit. Sicherheit im Denken, Sicherheit im Auftreten und Sicherheit in der Message. Das zeigt sich in der Hagode, begonnen ganz vom Anfang und von mir aus Lehische Ondola Veselu Velonu. Genau das ist es, was uns beigestanden ist. Die Message ist ganz klar und auch das, was passiert ist, ist klar. Es ist die praktisch Festung gegen den Zweifel und gegen das, womit wir eigentlich im täglichen Leben kämpfen. Die Idee einerseits, Purim, die Voraussetzung für Pessach, im Ablauf des Jahres kommt es vorher, und auf der anderen Seite die Rekursion. Pessach zeigt, dass der ganze Purim eben auch ein Neis Nigle ist. Damit kann ich bereits beginnen. Der Kedushas Levi sagt ein wunderschönes Remes. Wir haben das Remes von Abbaschdar Dakatzwab, das Ihnen sicher bekannt, das euch sicher bekannt ist. Der erste Tag alles ist Tov, das ist Tischerwurf, das ist der gleiche Wochentag wie Tischerwurf, der zweite und so weiter und so weiter. Und der sechste Wab ist Purim. Alle Tage von Pesach zeigen auf den Jontes, der kommt. Es geht also um den Tischerwurf. Der kommt. Es geht um den Rosh Hashono, der kommt. Es geht um den Zoim, den Yom Kippur, der kommt. Aber es geht um den Purim, der vergangen ist. Der vorhergehende Purim, er ist am selben Tag wie der sechste Tag Pessach. Kalendarisch ist das einfach zu begründen, denn wir haben im Winterhalbjahr zwei Monate, die Molle oder Chosser sein können und sagen können wir nie vorwärts bestimmen bis zum nächsten Purim, an welchem Tag er ist. Philosophisch gesehen ist es aber ganz klar. Philosophisch geht es darum, dass der Pessach aufdeckt auf den vergangenen Purim alles, was wir im Verdeckten erlebt haben, wo wir vielleicht nicht ganz klar gesehen haben, was für Nissim dahinter steckt, da kommt ein Pessach und gibt uns eine klare Message. Und die Message, die möchten wir heute im Schier ein wenig herausarbeiten. Im Rambam finden wir einen scheinbaren Widerspruch. Ich frage euch, Wenn jemand jetzt nach Hause geht und im Yitzhak Shemam Seder seine Familie, seine Kinder um sich versammelt hat und ihnen sagt, wisst ihr was, wir machen es heute etwas kurz, ich erzähle euch ganz kurz, worum es geht und dann machen wir Schuchen Eurech. Dann gehen wir zum Essen bzw. zur Mitzwe von Matze und er erzählt den Yetzias Mitzrayim mit folgenden Worten. Wir sind herausgegangen, wir waren Sklaven und wir sind heraus von Mitzrayim, wir wurden zur Nation, wir wurden zum Volk, wir haben die Teure erhalten, wir haben nachher das Land erhalten, wir haben eigentlich uns entwickelt zu dem, was wir heute sind. Und das Ganze hat begonnen mit Yetzias Mitzrayim. Ist er damit Jeutze? Die Antwort ist gemäß dem Rambam nein. Obwohl das praktisch wörtlich dem Abschnitt von Avodim Hoyinu Lefara über Mitzrayim entspricht. Und so weiter. Man ist nicht Jeutze. Hört, was der Rambam sagt. Mitzvos Aseh shel Teuro. Wir kennen den Grundsatz von Kolamar Belesaper Yetzias Mitzrayim Harei Zeh Meshuvach. Wer mehr erzählt von Yetzias Mitzrayim, das ist besser. Und wir wissen auch, dass Sippur Yetzias Mitzrayim eine der praktisch zwei Mitzvos der Eureise ist von dieser Nacht, von der teuren Mitzvos von dieser Nacht. Also müssen wir wissen, wie macht man diese Mitzvah? Sagt uns der Rambam, nicht einfach erzählen von Yetzias Mitzrayim und vor allem das Nationalistische, dass wir zu einem Volk geworden sind, zu einer Gesellschaft geworden sind und das von mir aus Geopolitische, das spielt keine Rolle. Was steht im Mittelpunkt? Mitzvos Aseh shel Teuro, lesaper benissim veniflois, shenasul aviseinu b'mitzrayim. Die Mitzvah von der Teure ist, zu erzählen von den Nissim, von den Wundern und von den Niflois, das sind die verdeckten Wunder, shenasul aviseinu b'mitzrayim, beleil chamische osom nissan. Das muss ich erzählen. Ich muss erzählen von den Wundern, die dort passiert sind, die beim Auszug von Mitzrayim passiert sind. Es geht nicht um das Werden eines Volkes, die Geburt eines Volkes, sondern primär um das Erzählen der Wunder, wie sie passiert sind bei Yetzias Mitzrayim. Und der Rambam, konsequenterweise, er bringt denselben Mekor, den wir kennen, schließt er diesen Abschnitt, Bocholamaris, Bidborim, She'iru, Veshehoyu, Hareze Meshubach. Jeder, der mehr und länger erzählt von den Dingen, die passiert sind und die waren, also von den Nissim, Hareze Meshubach. Obwohl er natürlich sagt, Chayovim Lesaper, wie jetzt hier ist Mitzrayim, aber die Definition von Sippur, wie jetzt hier ist Mitzrayim, vom Erzählen, vom Auszug aus Ägypten, die Definition ist ganz kristallklar, das Erzählen von den Nissim und von den Niflois, die dort in Mitzrayim passiert sind. Das an sich ist schon sehr bemerkenswert, denn das ist nicht so, wie man landläufig eigentlich unbedingt lernen würde. Das Ganze wird noch schwieriger, wenn wir schauen, was der Rambam in Hilches Yesoide HaTeuro sagt. Dort erklärt der Rambam, Moshe Rabbeinu lo yeheminu boi Yisrael mit neho oizoische Oso. Man hat nicht an Moshe Rabbeinu geglaubt, wegen den Zeichen, wegen den Wundern, die er vollbracht hat. Und jetzt kommt ein Hammerschlag. Shahamamin alpiro oisois, jesh beliboi doifi. Denn wer glaubt aufgrund von Zeichen und Wundern, und so wie wir jetzt salopp lernen, ist das dasselbe, es ist aber nicht dasselbe, das kommt dann noch dazu, oisois sind nicht gleich nissim. Wer glaubt aufgrund von oisois, jesh beliboi doifi. Der hat Zweifel im Herzen. Doifi ist ein Ausdruck von einerseits ein Ungeschmack, ein nicht guter Geschmack, ein schlechter Aftertaste, ein schlechter Nachgeschmack. Und zweitens Dolphi, im engeren Sinn, wie wir es lernen, die warmen Dolphi aus Kaporo, aus Vidui, Dolphi ist ein Ausdruck von Zweideutigkeit. Die Vorsilbe Dol ist sehr häufig eine Zweideutigkeit. Deutlichkeit, jetzt hier Dolphi mit zwei Mündern gesprochen. Also er sagt ja, aber er ist nicht ganz überzeugt. Es gibt irgendwo noch einen Gedanken nachher. Es kann einen Zweifel geben und es kann ein Anzweifeln und Diskutieren geben. Ja, ich beliebe euch Deutsche, so ran im Herzen. Das ist nicht ganz klar, nicht 100% überzeugend. Denn es ist möglich, Euseus Zeichen zu vollbringen mit Lat und Kischuf. Das sind verschiedene Arten von Hexerei, Zauberei. Die hat es wirklich gegeben, die gibt es. Durch Keuches, die nicht den Keuches Sheltaharo entsprechen, durch andere Keuches. Man kann Dinge vollbringen, die nicht dem entsprechen, was Teure von uns will, und man kann solche Äußers nachmachen. Wissen wir ja, steht in der Teure, dass die Latehem, die Zauberer in Mizraim, die konnten verschiedene der Makkes, konnten sie nachmachen, auf die eine oder andere Art. Das überzeugt also nicht als Mekor in Emunen. Elo koloeusische Ose Moshe bar Midbar lefiasöre hasor. Führt der Rambam aus, alles was der Moshe Rabbeinu in der Wüste gemacht hat, hat er gemacht lefiasöre. Nur weil man es gebraucht hat. Nicht um die Emuno überzeugend zu gestanden. Leute hovi raio ala nevur. Nicht um einen Beweis zu bringen auf die Nevur. Als er die Mitzrim ertränken musste, hat er das Jom gespalten, wie in Zilon besäuchert und hat sie hineingeworfen. Essen, Mon, Trinken, Beeir, Keurach, die sich auflehnten, versanken in der Erde. Es war immer ein Grund vorhanden, warum diese Nissim dort passierten. Interessanterweise zählt der Rambam die Makos in Mizraim, zählt er nicht auf. Die haben vielleicht einen etwas anderen Grund oder gehören in eine andere Kategorie. Uva mehe minuboy, wann war die Emuno vollständig? Sagt der Rambam, der Mamat Hasinai. Bei Mamat Hasinai am Hasinai. She einenu rou, veloito. Wir haben gesehen mit unseren Augen und nicht ein Fremder dazwischen. Wir ausnehmen schon u, veloi acher. Und unsere Ohren haben gehört und kein anderer dazwischen. Wir waren Zeugen. Ho'eish, ve'akoylois, ve'alapidim, ve'unigas elo arofen, und Moshe Rabbeinu geht zu diesem Nebel und HaKadosh Baruch Hu spricht zu ihm, der Akoyim, und der Eilo, wir on schäumen. Und wir hören, was HaKadosh Baruch Hu gesagt hat, nämlich Moshe, Moshe, leich emoy Elohim, kach vekach. Moshe geht zu ihnen und sagt das. Also deutlicher kann man es nicht sehen. HaKadosh Baruch Hu, wir haben die ganze Kette mitverfolgen können. HaKadosh Baruch Hu hat Moshe Rabbeinu den Befehl gegeben und hat Moshe Rabbeinu vor uns als Schliach verwendet, als Bote verwendet, um uns zu übergeben, was wir hören müssen. Und wir haben es direkt von HaKadosh Baruch Hu gehört. Das hat überzeugt. Erst dort steht, dass sie auch an Moshe Rabbeinu, an die Gemur von Moshe Rabbeinu, für alle Ewigkeiten glauben werden. Schließt der Rambam mit Klal, siehst du von hier, vorher hat man nicht einen ewigen Glauben an die ganze Nebuah und mit der Nebuah natürlich auch an die ganze Teure geglaubt. Nur ein Glauben, hinter dem noch ein gewisser Raum für Zweifel offen bleibt. Der Rambam führt das weiter aus an verschiedenen Stellen. So weit, dass er genau diesen Punkt als Begründung bringt, warum hat sich Moshe Rabbeinu so gewehrt? HaKadosh Baruch Hu hat ihm gesagt, mach die Äußerung, lehne um. Moshe Rabbeinu hat gesagt, man wird mir nicht glauben. HaKadosh Baruch Hu hat ihm gesagt, ich gebe dir Äußerung. Der Stecken wird zur Schlange, die Schlange wird wieder zum Stecken, die Hand wird aussätzig, der Aussatz geht wieder weg und so weiter. Und Moshe Rabbeinu schließt nach diesen Äußers, sie werden trotzdem nicht glauben. Wie kommt Moshe Rabbeinu dazu, diesen Glauben zu bezweifeln, wenn HaKadosh Baruch Hu ihm sagt, mach es? der Makkabepapisch, der letzte Punkt, wie der Rambam bringt, ist ein Prophet, der viel früher steht. Das ist das Zeichen, Gott hat ihn vorausgesagt. Erst die Avoider, so lernt der Rambam, erst diese Avoider beim Harsinai, erst diese Avoider beschließt den Emuna-Prozess für ganz sicher. Nun, das ganze Kapitel ist außerordentlich schwierig. Denn wir haben hier scheinbar ja, eine Art Widerspruch. Auf der einen Seite, wovon müssen wir beim Seder erzählen? Von den Nissen. Auf der anderen Seite, der gleiche Rambam sagt, dass Nissen nicht schlüssig sind, nicht 100% schlüssig. Jetzt landläufig lernt man Pschat im Rambam, dass man irgendwie von den Nissen Israelien wird man überzeugt, weiß auch nicht, 70%, 80%, 90%, und dann kommt Mamad HaSinai und das ist der Job. Mamad HaSinai macht dann den Rest. Das ist außerordentlich schwierig so zu lernen. Denn wenn wir diesen Jesod in Emune als Zentrum annehmen von unserem Seder und von unserem Erzählen und dazu sagen, dass dieser Jesod nicht 100% schlüssig ist, dann stellen sich verschiedene Fragen. Erstens mal die Frage, wie können wir die Mitzvim verantwortlich machen? Die haben ja eine Strafe bekommen dafür, dass sie nicht geglaubt haben oder nicht gerade getan haben, was man musste. Wenn es doch nicht mal uns 100% überzeugt, wie der Rambam sagt. Wie konnten wir dann von den Mitzvim verlangen, dass es sie überzeugt? Außerdem, es ist sehr schwierig, wenn hinter nach Mitzrayim Zweifel bleiben und nach Harsinai nicht, warum beginnen wir dann nicht unsere Geschichte mit Harsinai? 49 Days, 49 Tage, können wir noch warten. Dann können wir doch unsere Geschichte, den Seder feiern, mit Harsinai. Und das geht noch weiter. Wir haben Mitzwes, praktisch keine Mitzwe, die wir ausführen, Seichel Mamad HaSinai, auf Andenken zu Mamad HaSinai. Natürlich, wir haben einen Yontef, selbstverständlich, kann man das verteuern und alles, was dazugehört. Aber bei allen Mitzwes, quer durch, ist bei uns immer geläufig, und das geht bis hin ins Widersprüchliche. Wir haben zum Beispiel den Schabbes. Schabbes beginnen wir, Sikoroin Lemaase Bereshis und Kiyoyan Trilel Mikol Kodesh, Seichel Litzias Mitzrayim. Wir sagen sogar in einem Satz, Sikoroin Lemaase Bereshis, Schabbes ist ein Andenken für Maase Bereshis und gleichzeitig Seichel Litzias Mitzrayim, ein Andenken oder ein Seichel, was immer ein Seichel ist, für Yetzias Mitzrayim. Wir haben unter anderem Mitzvahs, die im Ramban Softboy auf Mitzrayim, auf Yetzias Mitzrayim bezogen werden, die scheinbar nicht einmal etwas mit Mitzrayim zu tun haben. Zum Beispiel bringt er dort in seiner Liste Mesuse. In der Mesuse steht im Text nichts von Mitzrayim. Nur die ersten zwei Parschen von Schma, erst in der dritten Parsche von Schma wird Mitzrayim erwähnt. Und trotzdem bringt der Ramban Ende Boy bringt er Mesude, Sechelitias Mitzrayim, Trillin, Sechelitias Mitzrayim. Wir haben jede Menge Mitzvahs, die wir tun, Sechelitias Mitzrayim. Und der Spitz der ganzen Geschichte ist der. Gehen wir weiter. Nun, wir stehen am Harsinai. HaKadosh Baruch Hu offenbart sich uns und sagt den ersten der zehn Gebräus, von euch Hashem Elokecho. Was kommt als Begründung? Asher, heute Sicho, mei Eretz Mitzrayim. Wiederum Seichel Litzias Mitzrayim. Es kommt nicht, Ani Hu, ich bin der, Ani Hashem. Es kommt, Anoichi Hashem Elokecho, Asher, heute Sicho, mei Eretz Mitzrayim. Wiederum der Bezug zu Litzias Mitzrayim. Wir können also Mitzrayim nicht einfach abtun als 80% vom Job und dann Mamad HaSinai als 100%. Der Pschat verhält nicht. Der Pschat funktioniert nicht in dieser Form. Man will von uns, von Mitzrayim, etwas ganz anderes. Dass die Emuna gestärkt wird, ist natürlich ein Punkt. aber nicht das steht im Mittelpunkt. Und dazu kommt noch ganz nebenbei, wenn HaKadosh Baruch Hu der Iker die Makkes gebracht hat, um Mitzrayim zu vernichten, dann hätte ein Schlag genügt. HaKadosh Baruch Hu braucht nicht 10 Schläge, um Mitzrayim fertig zu machen. HaKadosh Baruch Hu kann das mit einem Schlag erledigen. Alpidel Chateva oder nicht Alpidel Chateva, mit Epidemien, Kriegen, finanziellen Krisen, was immer. Das Arsenal ist sehr, sehr groß und HaKadosh Baruch Hu kann das mit einem Schlag erledigen. Was meinen diese Esser Makkes? Was will uns die Teure damit übergeben? Und da möchte ich gerne einen Punkt vorausschicken, auf den wir nachher noch einmal zu sprechen können. Kommen. Sicherheit im Glauben gibt es nie. Es bleibt immer ein sogenanntes Emuno Gap. Ein kleines, eine Lücke, die Glaubenslücke. Denn wenn Glauben zu Wissen wird, erst dann ist Glauben nicht mehr Glauben. Dann haben wir aber keine Emunah mehr. Dann haben wir nur noch Wissen. Etwas, was wir wissen, dort brauchen wir keinen Glauben. Dort wissen wir. Die Philosophen zweifeln an allem. Wir kommen nachher darauf, wie weit diese Zweifel gehen und werden das verwenden, um aufzuzeigen, wo genau hier bei uns der Schuh drückt, wo genau der Punkt von Sicherheit hineinkommt. Grundsätzlich wissen wir, dass auch nach Mamat HaSinai blieben Zweifel in der Emunne, denn Horaie, wir sehen ja leider, es gibt sehr viele Leute, die nicht an Mamat HaSinai glauben. Also gibt es dort ein Gap. Dieses Gap, das zwar in den Forschungen beschrieben wird, wir glauben auf alle Ewigkeiten in Moshe Rabbeinu und so weiter, wie der Rambam an anderer Stelle bringt. Wir kennen HaKadosh Baruch Hu und wir wissen, dass wir an HaKadosh Baruch Hu glauben. Wir glauben an Mamat HaSinai, aber wir müssen einmal verstehen, wo liegt der Stellenwert von Mitzrayim. Was müssen wir mitnehmen von Yetzias Mitzrayim? Was ist der Punkt im Seder? Und wir müssen verstehen, was nachher kommt mit Mamat HaSinai. Ich schicke voraus, dass ich mich heute im Schir nicht auf Mamat HaSinai konzentrieren werde, denn das können wir uns vorbehalten im Yetz Hashem für einen Schir vor Schwues, der dann zum Thema hat Blineder Nevuo und Emuno im Zusammenhang mit Mamat HaSinai. Aber die Rosh HaTrokim, die Haupttitel, können wir heute schon erwähnen. Wir beginnen einmal ganz unten. Beginnen wir einmal mit dem Ansatz, dass nicht die Emuno im Mittelpunkt stand, sondern Makkes, und suchen, was dort im Mittelpunkt stand. Was war es, das uns die Teure mitteilen will mit diesen Makkes? Und was musste geschehen, warum mussten diese Makkes so geschehen, warum war das so eminent wichtig, dass wir praktisch unser ganzes Mitzvah-Gebäude der Teure aufbauen auf Secher Litzias Mitzrayim. Natürlich waren die Esser Makkes einerseits sicher die Zerstörung von Mitzrayim. Aber das allein genügt nicht als Begründung. Es gibt, glaube ich, einen Nigle-Approach und es gibt einen Nistau-Approach, die am Ende zu genau demselben Punkt kommen. Nigle-Approach, das ist der Zugang zu dieser Problematik, wie er geschildert wird im Ramban und wie er eigentlich auf den Psukim beruht, wie wir sie von ihrem einfachen Pshat her kennen. Bereits bei Deur Enosh, also lange, lange zurück, sogar vor dem Mabul, hat die Welt begonnen, sich von HaKadosh Baruch Hu zu entfernen. Und dabei gab es immer in gewisser Hinsicht drei Kategorien. Es gab die eine Kategorie, die sagte, HaKadosh Baruch Hu gibt es gar nicht. Ho'oilam Kadmoin heißt diese Schitte, die sich auch noch heute als darwinische Überzeugung in der Welt hält. Das ist die Schitte, die sagt, die Welt hat sich von alleine entwickelt. Es gibt keinen Rebellenschleim. Es gibt eine zweite Schritte, die sagt, HaKadosh Baruch Hu gibt es, es gibt sehr wohl Gott, aber er hat sich entfernt. Er will nichts zu tun haben mit den Tachtonim, mit dieser unteren Welt. Und es gibt eine dritte Schritte, die sagt, es gibt den Rebäumenschleuer und er weiß auch, was hier vorgeht, aber er kann es nicht ändern. Kann, will, er ändert es nicht. Das sind die drei Schritte, die selbstverständlich Mischformen allesamt Apikorse sind. Das ist Vierer, das ist klar gegen HaKadosh Baruch Hu. Die Mitzrim zu ihrer Zeit waren Meister im Ausstaffieren dieses Schittes von Gottheiten und von Glauben und von allem, was dazugehört, auf eine Art und Weise, um alles, die ganze Kultur bis hin zum Zwischenmenschlichen, zur Sklaverei, zu allem, was dazugehört, ganz, ganz weit wegzubringen von jeder Art von Gedankengut, wie es Avraham Avinu in die Welt gesetzt hat und seinen Kindern weitergegeben hat, was eigentlich die jüdische Anschauung ist, wie die Welt am Ende wieder zum Glauben zu HaKadosh Baruch Hu zurückkommt. Die Mitzrim waren der praktisch Vertreter all dieser Schittes. Ein Paroi, der aufstand und sagt, Ania Sissini, ich habe mich selbst gemacht. Ich bin Gott, hat er gesagt. Und hat auch danach gehandelt. Mit allen Schittes, die dazu gehörten. Diese Schittes mussten erledigt werden. Diese Schittes mussten ausgetrieben werden. Und darum kommen die Esser Makkos und wie der Ramban ausführt, darin liegt auch der Grund, warum genau dreimal in der Teure erwähnt wird, Ausdrücke von Yediyas Hashem. Einmal steht Leman Teida ki ani Hashem bekehre vor Ort. Und das zweite Mal steht Leman Teida ki Hashem vor Ort. Und das dritte Mal steht Bavu Teida ki ein Komoini bekehre vor Ort. Und diese drei Psukim, die alle darauf hingehen, damit du weißt, ich führe die Welt. Gehen dahin, Lohoiret Allah Kocha, von besprochen passt auf die Welt. Und das zweite ist Lohoiret Allah Hidush, er hat die Welt erschaffen. Und das dritte ist Lohoiret Allah Yechoiret zu Shalifakoi. Er führt die Welt und er kann alles tun. Das Erschaffen, das Können und das Führen, das sind die drei Punkte, die durch die Esser Makkos gefestigt werden, bei jedem, der die Esser Makkos verfolgt hat. Das ist der eine Approach, der aber noch nicht ganz genau erklärt, warum wir 10 brauchen. Da hätten vielleicht 3 genügt. Es sind ja immer Gruppen, gut, wir haben das Sachabas Lachab, die Einteilung in die 3 Gruppen, das Achtoinim, in der Mitte, im Himmel, verschiedene Arten von Einteilungen von den Esser Makkos. Wir können aber hier eine viel stärkere Analogie noch bringen und das ist der Nistratolsch. Hier möchte ich verweisen auf den Maral in Gewurz Hashem, Kapitel nun Sein und Ches, der auch gebracht wird in der Hagodah von Maral und außerordentlich durcharbeitenswert ist, denn das ist genau das Zentrum des Zeders, die Zahl 10. Der Asoro Ma'amorois Nivro Heulom. HaKadosh Baruch Hu hat die Welt erschaffen mit 10 Befehlen. Erster Befehl ist nach der Niglo-Auffassung Bereshit Bora Elokim. Nach dem Zohar ist der erste Befehl Yihyor. Es kommt aufs Selbe. Im Endeffekt gehen wir mal mit der Schritte von Bereshit. Yihyor und so weiter, Yishre zu Amayim, das sind alles Befehle, die HaKadosh Baruch Hu Ma'amorim, mit denen HaKadosh Baruch Hu die Welt erschaffen hat. Jeder dieser Ma'amorim zeigt einen bestimmten Aspekt von dieser unserer Schöpfung. Von der Schöpfung von HaKadosh Baruch Hu. Einen ganz bestimmten Aspekt, wie er sich bis heute abspielt in dieser Welt. Die Esser Makkos, die 10 Makkos, sind wiederum 10. Und wir haben nachher noch einmal 10. Bei Mamad HaSinai haben wir die Aseret HaDibros. die 10 Gebräus, da besteht eine ganz harte Analogie. Beginnen wir mal schön vorne. Die Asorona Amorois versinnbildlichen die ganze Welt, so wie wir sie kennen, wie Jakobus Brochus sie erschaffen hat. Durch die Haschoso, durch die Verdorbenheit, die Tumor, die Unreinheit von den Mitzrim, wurden diese Asorona Amorois verletzt. Alle 10. Um die Asorona Amorois wieder in Ordnung zu bringen, wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehören, hat HaKadosh Baruch Hu jeden einzelnen dieser Asorona Amorois praktisch aus den Angeln gehoben, in irgendeiner Form ungültig gemacht und gezeigt, ihn wieder installiert, und das ist dann der Marmor. Das heißt, was stattgefunden hat im engeren Sinn bei den Elfermakos, ist nichts Geringeres als eine Reschöpfung, eine Wiederschöpfung der Welt. Ein Reinstallieren aller Grundsätze, nach denen HaKadosh Baruch Hu die Welt erschaffen hat. Eine mäuerliche Sache. Also wir haben hier nicht einfach so Esther Makkos, die im Zentrum die Schläge gegen Mitzrayim hatten. Im Zentrum natürlich, Mitzrayim wurde damit zerschlagen, gar keine Frage. Und HaKadosh Baruch Hu hat für diese Schlagen Wunder angewendet, aber das waren nicht irgendwelche arbiträren Wunder, die HaKadosh Baruch Hu gemacht hat, so wie um zu zeigen, dass er HaKadosh Baruch Hu ist, sondern es waren ganz gezielte Wunder, die jedes dieser Wunder hatte im Zentrum, im Fokus, einen dieser Marmorim, und war genau deshalb ein Wunder, weil diese Marmorim werden ja wahrgenommen als etwas Natürliches, das ist ja die Welt, wie wir sie kennen, und wenn diese Marmorim außer Kraft gesetzt werden, dann wird damit immer ein ganz bestimmter Aspekt dessen, was wir als natürlich empfinden, außer Kraft gesetzt. Das sind die Esamakos, nicht weniger als das. Und die Asteras von Dibreus sind nachher eine Fortsetzung, auf die komme ich gerade. Ich möchte aber zuerst noch wenigstens ansatzweise ein ganz bisschen diese Zerstörung, Reinigung und Offenbarung, das geht zusammen, diesen Zusammenhang aufzeigen. HaKadosh Baruch Hu hat bei der Reinigung, es ist relativ klar, bevor wir es noch erklärt haben, dass das Wort Bereshis als der erste Marmar ein Pendant hat bei den Makkos, wo es um Reshis ging, um das erste. Bereshis ist HaKadosh Baruch Hu, setzt klar den Punkt Bereshis. Er, HaKadosh Baruch Hu alleine, hat diese Welt erschaffen. Und das ist der erste Punkt in der Teure. Bei den Makkos, wo haben wir zu tun mit Reshis? Bei der letzten Makke. Bei Makkos Bechoros ging es darum, dieses Reshis, the firstness, wie das auf Englisch, ich habe keine gute Übersetzung dazu, die Erstheit, den Erstheitsgedanken, die Firstness wieder zu installieren. Dadurch, dass man zeigt, du meinst Paroi, du bist der Erste, dein Bruder ist der Erste, alles Erste setze ich außer Kraft. Es gibt nichts mehr Erstes auf der Welt. Alles, was ich als Erstes gehalten habe, ist bei Makkos Bechoros gestorben. Alles, was ich als Erstes, was als Erstes erschaffen wurde, vor dem Ersten, war HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu allein. Er ist der Erste, er ist der Einzige und er ist der Schöpfer. Das wurde damit installiert. Wir können uns fragen, warum Makkos Bechoros, wenn es sich doch um den ersten Marmor handelt, die letzte Macke ist, und ich lüfte jetzt schon ein bisschen das Geheimnis, wie es nachher weitergeht, und natürlich gipfelt in dem Marmor von Onoichi, der wiederum der erste Marmor ist, warum kommt diese Macke als letztes? Auch wiederum, die einfache Erklärung ist die, wie sie der Maral bringt, hätte auch besprochen mit der stärksten Macke zuerst begonnen, dann wären die Mitzrim sofort fertig gewesen und hätten die Jiden rausgeschickt. Und das war nicht der Zweck der Sache. Also auch besprochen hat die Macke langsam gesteigert. Aber da liegt noch ein Punkt, wie er aufgebracht wird. wenn ich vor mir einen Reinigungsprozess habe, etwas, das ganz stark verunreinigt ist, dann komme ich in diesem Reinigungsprozess zum Nukleus, zur Reinigung des Kerns zuletzt. Ich beginne von außen, den Schmutz abzukratzen, die Verunreinigung zu korrigieren. Und erst ganz am Schluss, wenn ich alles erledigt habe, dann kommt der große Brocken, das ist der Nukleus, das Innerste, der Kern der Sache, der kommt am Schluss. Und deshalb, es stimmt nicht ganz genau, ist die Reihenfolge bei der Reinigung durch die Esser Makkos nicht entsprechend der Reihenfolge der Asura Marmoris in Bereshis und zum Teil sogar haargenau umgekehrt. Und da sehen wir, die zweitletzte Makke ist Makkas Choyscher. Welchen Mama von Maase Bereshis hat Makkas Choyscher außer Kraft gesetzt? Ist klar, Jehi Oir, das ist der zweite Mama nach der Gemorre. Jehi Oir, es soll Licht sein, und dieses installierte Licht wurde außer Kraft gesetzt mit Choyscher, wo es mit Yomesh Choyscher wird, eine ganz spezielle Art von Choyscher, von Dunkelheit, die nicht zu verwechseln ist mit dem Nicht-Vorhandensein von Licht. Es war eine aktive, wie Yomesh Choyscher, eine aktive Dunkelheit, die effektiv mit natürlichen Dingen nicht zu erklären ist. Ein weiteres Beispiel, um zu zeigen, es hat auch Marmorin gegeben, die Waco de Spoco gezeigt hat, was passiert, wenn sie quasi in der Kontrolle außer Kontrolle sind, also wenn sie nicht gemäß dem Plan von Maase Bereshis funktionieren, sondern eben anders funktionieren. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Yishre zu Hamayim Sheret Nefesh Chayo, am fünften Tag, die Schrotzim, alles was kriecht, das ganze kriecht hier, und die Macke, die dazu gehört, ist Veshorat Chayo Oir zu Farbe hin. Der Yeoir, der Nil, war plötzlich voll, absolut voll von Farbe hin, und wie der Hamek Dova lernt, Farbe hin waren nicht einfach Frösche, das war vielleicht auch dabei, sondern Farbe hin waren in erster Linie Krokodile. Und zwar genau das bekannte Nilkrokodil, auf das am Schluss steht, Rakbaya Olokisho Arna. Und dieses Tier ist das nilspezifischste Tier, was es gibt. Sie bleiben in der Eure, und das sind diese Nilkrokodile. Das war nicht eine lustige Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass ein solches Viech, das übrigens zu den aggressivsten Tieren der Welt gehört, sich in der Wohnung plötzlich frei bewegt mit einem unglaublichen Druck zwischen den Kiefern alles fressen kann. Also die Angst, die dort herrschte, die war gewaltig. Wie sind die, woher sind die plötzlich gekommen? Eine neue Brille. Etwas ganz, ganz Spezielles, ganz Spezifisches. Und so geht jede Macke durch. Jede Macke hat einen dieser Aspekte von Maase Bereshis außer Kraft gesetzt, in irgendeiner Form übertrieben sein lassen oder in irgendeiner Form gar nicht stattfinden lassen, also auf jeden Fall korrigiert auf eine absolut nicht sogenannt natürliche Art und Weise. Das waren die Wunder der Esser Makkos. Und das war auch das Ziel der Esser Makkos. Jetzt muss man sich vorstellen, was ist nach diesen Esser Makkos übrig geblieben? Es ist ganz klar gewesen, Emune hin oder her, jede Art von falscher Glaubensgrundlage, die war damit widerlegt. Und zwar ganz klar. Man konnte nicht mehr glauben, dass Paroi das Sagen hat. Man konnte nicht mehr glauben an die Avoy de Sores, die Chazal uns sagen, Beloi Heyem, Techilo Hakodesporku hat die Götzen zu allem Anfang an zerstört. Das war alles weg. Natürlich blieb auch dort ein Emune Gap. Es blieb auch dort eine Glaubenslücke. Aber es war genug. Es war absolut genug. Es war genügend für die Mitzvim und es war genügend für uns, um genau diesen Punkt klar zu machen. Jetzt, was hat Mitzrayim nicht fertig gebracht, was Mamat Harsinai fertig gebracht hat? Gehen wir einen Schritt weiter. Die Überzeugung, dass die in der Welt herrschende Schitte, die Anschauung, die ganze Haschkoffe, Weltanschauung, zerstört war, die war zerstört. Gar keine Frage. Da war nach den Makkes ist absolut nichts übrig geblieben. Und das zeigt sich auch in verschiedenen Marmore Chazal, dass eben die Welt eigentlich zu Sinai aufbrechen wollte, einen Sternmarsch machen wollte, zum Har Sinai, zu unserer Kabbalah Sateura, die wir nachher hatten. Und wer hat sie davon abgebracht? Darüber haben wir vor Purim gesprochen. Amalek. Und womit hat er sie abgebracht? Äpfel nicht. Vielleicht war es kein Beweis. Vielleicht war irgendwo etwas Natürliches dahinter. Vielleicht war irgendetwas. Nur das Wort vielleicht, ohne Begründung, hat schon gereicht, dass die Umesheulung, die Nation der Welt, eben nicht zum Har Sinai gekommen ist. Har Sinai bleibt den Juden vorgehalten. Was ist Har Sinai anders als Mitzrayim? Da bringt der Rav Tatz von Rav Shapira einen wunderschönen Satz. Es ging dabei nicht um das Zelo Inyan Shel Otzmat Haraya. Sinai ist nicht die Idee von einer Verstärkung des Beweises. Ze Inyan Shel Eichut Hayedia. Sinai war die Idee von Eichut Hayedia, die Qualität des Wissens. Das sind zwei ganz andere Parshas. Was heißt das? Was wir am Sinai erleben durften, und das ist den Juden vorbehalten, war die Erfahrung von der Übergabe von Tore, die Installation von Nevuah, die Installation von der Prophetie, so wie wir sie für alle Zeiten kennenlernen durften. Wir haben die Erfahrung von Sinai, wir haben diese Erfahrung und die ist so tief drin, die ist in unsere Gene hineingegangen, so tief, dass sie für alle Zeiten anhält. Der Unterschied zwischen Erfahren, zwischen Wissen aufgrund von Berechnungen, von Logik, von irgendeiner Art von Ableitung, das ist Mitzrayim. Und Wissen, weil ich es einfach weiß. Ich habe es gesehen. Ich weiß es. Da muss mir niemand Beweise bringen. Ich weiß es. Das geht sehr weit. Rav Tatz bringt unter anderem das wunderschöne Beispiel. Von mir aus der heutigen Zeit. Jemand lernt eine Frau kennen. Von mir aus im Internet. Man schreibt sich, man tauscht Bilder aus. Von mir aus, man tauscht Hologramme aus, Tondokumente. Man kennt sich bis ins hinterste Eckchen aufgrund vom Briefaustausch. Und jetzt beschließt man zu heiraten. Man kommt zusammen und man heiratet. Der Briefaustausch, das ist Mitzrayim. Die Heirat, das ist Sinai. Wir haben dort Chassene gemacht. Hakadosh Baruch Hu hat sich mit uns verheiratet. So steht es. Der Chosn und die Kalle und die Teure. Und das ist eine Einheit geworden. Und diese Einheit, das ist Wissen. Ich weiß es einfach. Ich habe es erfahren. Wir haben es in uns. Mitzrayim, Ableitung, Berechnung. Die Schitte kann nicht wahr sein. Wir haben die Makkes gesehen. Auch eine Erfahrung. Aber auf einer ganz anderen Ebene. Eine hundertprozentige Erfahrung für das, was sie sein muss. Aber nicht gleichzustellen mit der Erfahrung der von Sinai, die so stark war, wie Chazal uns sagen, Kopfer Aleim Har Kegigis. Wir hatten, HaKadosh Baruch Hu hat praktisch den Berg über uns gehalten und gesagt, ihr nehmt es und sonst Shomtei Kiburassem. Das ist euer Ende, wenn ihr es nicht nehmt, wenn ihr es nicht akzeptiert. Wir hatten gar keine Bechira mehr. Es war so klar bei Mamat Har Sinai, dass die Wahlfreiheit, die war weg. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Ich glaube, diese Erfahrung ist jedem vorbehalten. die das Wissen von Mizraim, das können Goyim auch entwickeln. Sie können zur richtigen Schritte kommen, sie können per Deduktion, Ableitung von HaKadosh Baruch Hu überzeugt sein, sie können aber nicht oder nur außerordentlich schwierig zu einem Zustand kommen, der unserem Mamad HaSinai in irgendeiner Form gleicht. Das ist unsere Erfahrung. Wie kann man unterscheiden? Der Unterschied zwischen Chochmo und Bina auf der einen Seite und Da'as auf der anderen Seite. Chochmo und Bina ist Wissen und Ableitung, Deduktion, logische Beweise, Beweise von jeder Art. Wir kommen in ein paar Minuten noch darauf. Da'as ist intimes Wissen, das ist eine Verbindung, es ist eins. Ich bin mein Wissen und mein Wissen, das bin ich. Wenn es so weit geht, dann ist es das. Worin sieht man den Unterschied? Der Unterschied ist der, das lässt sich mit vielen Beispielen bringen. Ein Beweis, der abgeleitet wurde, der intellektuell begriffen wurde, wenn er widerlegt wird, was passiert dann? Wie wir es kennen, man sucht eine neue Theorie. Wenn ein Beweis erbracht wird gegen etwas, was bei mir meine Persönlichkeit ausmacht, das bin ich, dann ist meine Existenz weg. Es geht nicht ohne die Sache, die ich bin, die mich ausmacht. Das funktioniert nicht. Man verliert die Persönlichkeit, man verliert das Leben letztlich. Das ist Sinai für uns. Das erste ist Mizraim. Das sind Beweise, schlüssige Beweise, sehr gute Beweise, aber gewissermaßen Beweise. Nun, warum müssen wir dann auf Mizraim zurückfallen? Warum müssen wir dann alles Sechel in Tias Mizraim machen und nicht Mamat Sechel, Mamat Har Sinai? Ich glaube, dazu noch eine Vorbemerkung. Wir haben jetzt erklärt, was passiert ist mit den Asoramamorischen Bohem Nivro Heulung. Wir haben die Brücke geschlagen zu den Esser Makois in Mizraim. Ich möchte jetzt noch die Brücke ganz kurz schlagen zu den Aseres Hadibois. Wir haben gesagt, erster Mama, Bereshis Boreulekim. Letzte Makke, Makas Bochoirois, bei der ja auch betont wird, Anihu Veloi Acher. Anivloi Maloch, Anivloi Sorov, HaKadosh Baruch Hu sagt er gerade bei der Matze Bechoyres, genau aus dem Grund, er allein hat diese Matze gemacht, niemand anders. Was ist diese Betonung? Die Betonung wird uns klar, denn da geht es darum, diese Firstness, die Oneness von HaKadosh Baruch Hu, die Einzigkeit zu installieren, zu reinstallieren. Bei Onoichi Hashem Reikecho ist genau der Bezug auf diese Marke und auch diesen Marmor, Asheroi Seisicho, mei Eretz Mitzrayim. Auch das ist kein Befehl, Befehl von Nachaloi, Siso und so weiter, sondern eine Feststellung. Zuerst muss festgestellt werden, wer ist der Befehlende? Das ist HaKadosh Baruch Hu. Und wer sind die Befohlenen? Das sind wir, Asheroi Seisicho, mei Eretz Mitzrayim. Und erst wenn das festgestellt ist, dann kann HaKadosh Baruch Hu uns die entsprechenden Kommandos geben, die wir auszuführen haben. Die Brücke zu den Aseres Hadibois. Es ist so, HaKadosh Baruch Hu hat die Welt erschaffen, dieses Keli, die ganze Welt, wurde verunreinigt und musste gereinigt werden. Das passierte in Mizraim. Nun, ein gereinigtes Keli ist noch immer ein leeres Keli. Dieses Keli, dieses Gerät, musste gefüllt werden mit Inhalten. Und diese Inhalte, die kamen bei Mamad HaSinai, beziehungsweise in den 49 Tagen davor, wo wir Teure gelernt haben, wo wir Verschiedenes gelernt haben, und natürlich dann Teure Spichsat, Teure Shemalpe, die Aseres Hadibois, die dieses Keli füllen. Deshalb also Onoichi. Warum nun alles Seicher Litzias Mitzrayim? Warum nicht Seicher Lamamat HaSinai? Da möchte ich gerne einen ganz kleinen Exkurs machen. Wir sind bei den Wundern von Mitzrayim. Was ist der Stellenwert der Wunder? Entschuldigung, was ist die Message hinter den Wundern? Wir lernen üblicherweise, dass es so drei Stufen gibt. Es gibt Teva, das was wir als Natur empfinden. Es gibt das Neis Nistar, das verborgene Neis, wir haben davon gesprochen, Zusammenhang mit Purim. Dort, wo man das Wunder nicht erkennen kann, es ist lediglich von mir aus eine Verkrümmung einer Statistik. Wenn man genau hinschaut, kann es gar nicht sein. Aber jeder Zweifler wird sagen, einmal in einer Milliarde Jahren kann so etwas passieren. Das passiert einfach, wenn es so oft vorkommt, dann passiert das einmal und jetzt ist es bei dir halt passiert. Der Zweifler wird das sagen. Wir wissen, dass es nicht so ist. Die Geschichte von Purim ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben das Nes Nigle, das offene Nes, das Nes, das auch als Nes sichtbar wird, von mir aus die Verbrennung von Avraham Avinu, die versucht wurde durch Nimrod und nicht stattgefunden hat, weil Avraham Avinu eben nicht verbrannte, das Feuer verlassen konnte. Dort gibt es zwei Kategorien. Es gibt das eine Nes Niglo mit Vernatürlichung, wo irgendwie, wie Chazal uns sagen, gerade bei Avraham Avinu, dort wurde irgendwie ein kalter Mantel, es war irgendetwas da, das das Feuer abkühlte, ein Malach, der das Feuer abkühlte, sodass Avraham Avinu nicht verbrannte, oder einen Schutz, dass er da nicht verbrennen konnte. Es gibt ein Nes Nigle ohne Vernatürlichung, wo das Nest als Widerspruch da bleibt. Es hat keine Abkühlung stattgefunden. Bei Hanania und Michel Vasaria zum Beispiel. Und warum sind sie nicht verbrannt? Keine Logik. Sie sind nicht verbrannt. Punkt. Warum? Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Nach menschlichem Ermessen funktioniert nicht. Kommen wir auf das Wort, auf die Teva noch einmal zurück. Das ganze Problem mit der Teva ist, es gibt sie eigentlich nicht. Was ist das, was wir als Natur sehen? Das ist unsere Wahrnehmung. Ist unsere Wahrnehmung richtig? Das können wir nicht sagen. Denn nicht einmal das, was wir sehen, ist objektiv das, was wir sehen. Es ist nur subjektiv das, was wir sehen. Denn es ist unser Gehirn dazwischen geschaltet, wo die optischen Signale umgesetzt werden und die können manchmal ganz verzerrt sein. Es gibt Menschen, die sind farbenblind, die sehen keine Farben. Haben die eine andere Welt vor sich? Nein, nur eine andere Wahrnehmung. Wissen wir, dass das, was wir sehen, richtig ist? Die Philosophen zweifeln an allem. Die Philosophen zweifeln sogar daran, ob wir existieren. Sie können nicht beweisen, dass ein Mensch existiert. Nun, das ist genau das Beispiel, das wir brauchen. Natürlich, okay, die Philosophen können darüber Bücher schreiben. Wenn jemand von uns ein Problem hat, ob er existiert, wenn er am Morgen aufsteht, dass er sich zuerst überlegen muss, existiere ich überhaupt, dann ist er ein Fall für den Psychiater, würde ich sagen. Warum? Weil ich dafür keine Beweise brauche. Ich weiß es. Lass ihn klären, lass den Philosophen seine Bücher schreiben. Ich bin da, Baruch Hashem. Ich bin da, ich brauche da keine Beweise dafür. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Erfahren. Wissen, wissen Sie es nicht, aber Erfahren, erfahre ich es jeden Tag. Ich bin da, Baruch Hashem. Das ist der Unterschied zwischen Mitzrayim und Sinai. Gehen wir noch einen Schritt weiter in dieser Teva, in dieser vermeintlichen Natur, die nicht existiert. Es gibt jede Menge, Phänomene, und da ist Rav Tatz großer Meister, er bringt Beispiele und empfiehlt übrigens auch ein Buch von einem gewissen Richard Feynman, das ist ein Nobelpreisträger, ein Physik-Nobelpreisträger, der Bücher geschrieben hat, die auch allgemein verständlich sind, unter anderem über solche Phänomene. Da gibt es in der Quantenmechanik ein Phänomen, welches beschreibt, dass gewisse Photonen, also Lichtelemente, erst dann eine bestimmte Reaktion zeigen, wenn man sie beobachtet. Der Beobachter wird also Teil von der Szene. Wie wissen die das? Keine Ahnung. Das ist so absurd, dass ein Einstein, als er davon hörte, von dieser Theorie, gesagt hat, sie ist spukhaft. Es ist spooky, es ist spukhaft, es ist nicht zu verstehen. Das war bevor er gestorben ist. Er ist gestorben 1955. Und 1968 hat man das in einem Experiment bewiesen. Und die Quantenmechanik basiert zu großen Teilen zu einem ganz wesentlichen Teil auf solchen Phänomenen. Ich glaube, es war der Richard Feynman, in einer seiner Lektionen hat er gesagt, don't worry, was ich euch erzähle, werdet ihr jetzt nicht verstehen. Aber macht euch keine Sorgen, wir verstehen es auch nicht. Also es sind Phänomene, die man zwar beschreiben kann, die aber keinen Sinn machen. Und das geht sehr weit in unser alltägliches Leben. Ein anderes Phänomen, mit dem sich ein gewisser Newton herumgeschlagen hat, auch kein kleiner, wenn wir Mehl filtern von mir aus oder irgendetwas, Steine, Sand. Lassen es durch einen Filter, dann bleibt irgendetwas hängen. Alle größeren Steine oder alle größeren Körner bleiben hängen. Nachher nehmen wir den gleichen Sand oder das gleiche Mehl und legen es nochmal in das gereinigte Sieb. Das Sieb ist wieder sauber, gereinigt. Wie viel wird dann hängen bleiben? Logischerweise weniger. Und wenn ich das Experiment genügend oft wiederhole, dann bleibt nichts mehr hängen, weil ich nur noch Feinmehl habe oder nur noch feinen Sand. Gut. Jetzt nehme ich eine Lichtquelle, die emittiert Photonen. Das übrigens ebenfalls das Phänomen, so wie Raphael erwähnt, wird auch quantenmechanisch erklärt. Aber das Phänomen bleibt. Jetzt nehme ich Licht und ich nehme eine saubere, polierte Glasscheibe. Dann bleiben 96% des Lichts gehen durch und 4% des Lichts bleiben hängen, werden reflektiert. Jetzt sollte es doch so sein, wenn ich hinter diese erste Scheibe für dasselbe Licht eine zweite Scheibe stelle, und eine dritte, und eine vierte, und eine fünfte, dann sollte jeweils immer mehr Licht durchkommen und weniger Licht hängen bleiben. Denn gemäß dem Experiment mit dem Sieb kann es ja nicht sein, das Licht wird ja irgendwie, ich weiß auch nicht, dünner, es hat weniger Photonen. Also irgendwo müsste erkenntlich sein, dass das Licht bereits filtriert ist. Und dem ist nicht so. Wie viel bleibt hängen beim zweiten Mal? Auch wieder 4%. Wie viel geht durch? 96%. Und ich kann das Experiment beliebig oft wiederholen. Es macht logisch keinen Sinn. Denn es ist ein ganz simpler Filter. Und es gibt jene Theorien darüber, warum das effektiv so ist. Und letztlich, wie Raphael das erwähnt, basiert es auch auf quantenmechanischen Zusammenhängen. Warum das so ist, okay, man findet irgendein Erklärungsmodell. Das findet man immer. Warum? Weil man eben davon ausgeht, dass die ganze Wissenschaft eben nichts anderes ist als Beobachtungen, die nachher postmortem im Nachhinein eine Begründung für etwas finden, was man genügend oft beobachtet hat. Gibt es eine Sicherheit nach der Beobachtung? Gibt es nie. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Vielleicht tut sie es nicht. Denn es ist kein Beweis, weil sie es tausendmal gemacht hat, dass sie es jetzt wieder macht. Der einzige Beweis, den wir haben, ist, weil in der Teure steht, ja, leider neu ist bei euch. Also wissen wir, dass die Sonne aufgehen wird. Das ist der Beweis. Der Fakt, dass ich es tausendmal gesehen habe, ist kein Beweis. Und die Wissenschaft funktioniert so, dass sie uns gerne einredet, dass es so etwas gibt wie ein Naturgesetz. Naturgesetz, wenn ich einen Gegenstand nehme und ihn loslasse, dann fällt er nach unten. Was wird passieren, wenn jetzt plötzlich ein Gegenstand nicht nach unten fällt? Dann werden sich ein paar Wissenschaftler die Köpfe zerbrechen darüber und eine Theorie finden, warum gerade dieser Gegenstand in diesem Zustand unter diesen Umständen eben nicht nach unten fällt. Genau gleich wie bei der Anomalie des Wassers. Jede Flüssigkeit, wenn sie kälter wird, zieht sie sich zusammen, außer Wasser, ab 4 Grad dehnt es sich aus, macht überhaupt keinen Sinn von der generellen physischen Approach und dann findet man irgendeine Begründung in der Kristallstruktur, und so weiter und so weiter. Aber logisch ist es nicht. Ein Gesetz, es gibt kein Naturgesetz. Es gibt kein Gesetz, das diesen Gegenstand befiehlt. Du fällst hinunter. Es gibt nur eine Beobachtung, dass er es aber tausende Male gemacht hat und deshalb eine Wahrscheinlichkeit. Philosophisch lässt sich der Begriff von Wahrscheinlichkeit notabene auch nicht erklären. Also was hier als Natur bezeichnet wird, das gibt es eigentlich nicht. Es ist eine Beschreibung von Beobachtungen und mehr nicht. Das ist das, was wir als Natur wahrnehmen. Äußerst zweifelhaft in seiner Existenz. Und wie erkennen wir diese Zweifelhaftigkeit in der Existenz, dass wir eben an die Natur nicht glauben dürfen, sondern nur an Akkubesprochu und sein Können von Koi Jochen, dass er alles kann und alles tut und alles macht? Das erkennen wir dort, wo eben die sogenannte Natur aus den Angeln gehoben wird. Dort, wo die Natur nicht mehr funktioniert. Und das ist in erster Linie bei dem Nes Nistor, in zweiter Linie bei dem Nes Nigle, welches noch irgendwie einen natürlichen Anschein hat, aber ganz stark ist es beim Nes Nigle ohne einen Anschein der Natürlichkeit. Und genau das, haargenau das, ist in Mitzrayim passiert. Wenn wir sprechen von Dom, die Makas Dom, und das ist eigentlich das Zentrum von unserem Seder, wenn wir sprechen von der Makas Dom, dann haben wir die kindliche Vorstellung, okay, im Moment, wo der Mitzri dem Jid ein Glas gegeben hat, ist das Rote zum Weißen geworden und das Blut wurde Wasser. Und in dem Moment, wo der Jid dem Mitzri das Wasser wieder gegeben hat, wurde es zum Blut. Und wenn sie beide mit einem Strohhalm, mit einem Röhrchen aus dem Glas getrunken haben, dann ist halt für den einen rote Flüssigkeit Blut, echtes Blut war es, herausgekommen und für den anderen Wasser. Das reicht nicht. Was dort passierte, es war Wasser und Blut gleichzeitig. Aber ich kann das nicht verstehen. Genau das ist der Punkt. Und so kann ich durchgehen. Chazal sagen es ausdrücklich beispielsweise bei Makas Borot. Bei jeder Makke. Ich nehme jetzt nur zwei Beispiele. Makas Borot. Borot war Be'esh Mitla Kachas Be'zoicha Borot. Es war in den Hagelkörnern war Feuer. Und Chazal drückten sich aus, Sho'otzi Sholem Benehem. Feuer und Wasser vertragen sich normalerweise nicht. Und dort bei Makas Borot haben sie Frieden geschlossen zwischen sich. Wie funktioniert das? Entweder Feuer, entweder Wasser, Eis schon gar nicht. Und das Eis bleibt und das Feuer bleibt und es hat Bestand. Genau so ist es. Wie kann ich es erklären? Antwort, ich kann es nicht erklären. Genau das ist das Nes Nigle. Das ist der Punkt, dass die Natur eben nicht existiert. Sie ist in der Hand von Akkubesprochu. Das ist Akkubesprochu, der genauso verfährt, wie er immer verfahren will. Und dort bei Mitzrayim uns gezeigt hat, dass eben wir zu glauben haben an Akkubesprochu und nicht an die Natur, die es eigentlich in diesem Sinn nicht gibt. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt keine Beweise, es gibt auch keine Sicherheiten, sowohl von der philosophischen Seite her, wie auch von der wissenschaftlichen Seite. Es gibt natürlich Arbeitshypothesen, es gibt wunderbare Modelle, mit denen kann man arbeiten. Und die Wiederholung, wie Akkubesprochu die Welt führt, mit einer derartigen Stetigkeit, dass ich sogar mit einem Fluggerät fliegen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es im nächsten Moment auseinanderfällt. Es muss nicht zusammenhalten. Es muss nicht zusammenhalten. Akkubesprochu führt so, dass ich mich einigermaßen darauf verlassen kann, dass es funktioniert. Aber von müssen kann da überhaupt keine Rede sein. Idee nun. Wir haben gesprochen über die Esomakos, über die Asoromamores mit einem kleinen Seitenhieb zu Mitzrayim, zu Mamad HaSinai. Frage nun, warum bleiben wir nicht bei Mamad HaSinai, wenn doch Mamad HaSinai eine derart viel stärkere Erfahrung war von den im Grunde genommen, ich weiß es, du musst mir gar nichts erzählen, das war die Erfahrung von Mamad HaSinai. Die Antwort ist, weil Mamad HaSinai nicht alltagstauglich ist. Mamad Harsina ist ein Punkt, den wir nie vergessen dürfen. In den Sheshti Choines, wir haben 6 Items, an die wir uns jeden Tag erinnern müssen. Die Zirzenzahlen natürlich, Maslos Hashem Al-Kechel, Miriam, Amitbor und so weiter und so weiter. Und einer davon ist Mamad Harsinai. Mamad Harsinai, alle Zechirois beginnen mit dem Wort Zocher. Erinnere dich. Außer Mamad Harsinai. Mamad Harsinai steht, Rat die Shomer lecho und Shmoyer nafschecho me oi pen tischach. Du darfst es nicht vergessen. Was ist der Unterschied? Alle Zechirois, die sind präsent oder nicht so präsent. Und ich muss mich jeden Tag wieder daran erinnern, damit ich mich erinnert habe, weil ich sie eben nicht präsent habe. Außer Mamad Harsinai. Mamad Harsinai muss derart drin sein, dass mir die Teure sagt, du musst dich nicht daran erinnern. Wenn du dich daran erinnern musst, dann ist schon etwas schiefgelaufen. Sondern du darfst es nicht vergessen. Du weißt es gesäder, du weißt es dauernd. Ich warne dich nur davor, dass du es nicht vergisst. Das ist ein ganz anderer Approach. Das eine weiß ich nicht und ich muss mich dauernd daran erinnern. Das andere weiß ich. Und ich muss dafür sorgen, dass ich es nicht vergesse. Das ist der Stellenwert von Mamad Harsinai. Nach Mamad Harsinai haben wir den berühmten Posuk von Shuvulochem Leorleichem. HaKadosh Baruch Hu hat Moshe Rabbeinu gesagt, er soll den Juden sagen, Shuvulochem Leorleichem, geht zurück zu eurer Familie, geht zurück zu euren Frauen, geht zurück, gewissermaßen salopp gesagt, zu eurem Alltagsleben. Und nur du, Moshe Rabbeinu, du bleibst hier bei mir. Der Kotzke Rebbe sagt, dass Shuvulochem Leorleichem, das ist ja eine verklausulierte Form für das Zusammenleben zwischen Mann und Frau, also das ganz normale Leben, das Familienleben, alles was dazugehört, sagt er, das ist nicht eine Erlaubnis. Du darfst wieder, du kannst aber auch hier bleiben. Sondern Shuvulochem Leorleichem, so lernt der Kotzgerät, ist ein Befehl. Du musst wieder zurück in den Alltag. Du musst dich herumschlagen mit all dem, was man sich normalerweise herumschlägt. Hier, der Mamad Harsinai war eine Madrege, die für alle Zeiten ihre Nachwirkung hat, aber nicht alltagstauglich ist in dem Sinn, dass du auf dieser Madrege bleiben kannst, denn das steht ausdrücklich in der Teure, Shuvulochem Leorleichem. Ihr habt eine andere Madrege einzuhalten. Und diese Madrege begründet auf Mitzrayim. Mitzrayim ist alltagstauglich. Das ist unser Alltag. Und was ist unser Alltag? Unser Alltag ist, dass es keine Natur gibt. Das ist unser Alltag. Damit beginnt die Existenz des jüdischen Volkes und das ist auch die Fortsetzung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Auswirkungen. Mitzvos. Warum haben wir alle Mitzvos plötzlich sehr Mitzrayim? Antwort ist sehr einfach. Die Mitzvos sind alle, außer ein paar ganz wenigen, sind physisch. Nimm einen Lulav und Schütze, bring eine Mesuse an, lege Tefillin. Wir haben alle Mitzvos, die wir tun, sind irgendwie getan. Mitzvos sind dazu da, die Welt Mesaken zu sein, die Welt in Ordnung zu bringen. Was heißt das? Die Welt ist nicht eine, wie er es ausdrückt, Hechetinze, eine Möglichkeit, Mitzvos zu tun, sondern die Welt ist eine Baustelle, die erst durch die Mitzvos kreiert wird. Sie wird durch die Mitzvos erschaffen, sie wird durch die Mitzvos vervollkommen. Jedes Eber, von uns, jedes Glied, jeder Körperteil hat seine Mitzvos, die er braucht, um zu existieren in der geistigen Ebene. Und auch die Welt als Ganzes, im Neubrisi, Jöimon Bolaylo, Chukke, Schmein, Boorazoi, Sonti. Die Welt würde auseinanderfallen, wenn nicht der Bund mit Akku besprochen, wenn nicht die Chasal ausführen, das Teure lernen. Wenn es einen Moment unterbrochen wäre, dann würde die Welt nicht mehr existieren, sie würde aufhören zu existieren. Die Welt ist eine Baustelle, die durch Mitzvos vervollkommend wird und aufrechterhalten wird. Das ist die Welt. Und das kann nur funktionieren, wenn ich daran glaube, dass alles, was sich in der physischen Welt abspielt, alles, der direkt nach Gott untersteht von einer Besprechung und nicht eine Eigendynamik ist, die sich Natur nennen würde. Das gibt es nicht mehr. Und ich glaube, Darin liegt auch dieser unglaubliche Stellenwert, den wir haben im Zusammenhang mit Mitzrayim, im Zusammenhang mit der Sechira von Mitzrayim und im Zusammenhang mit dem Erzählen von den Nissim. Das Erzählen der Nissim hat zum Zweck und zum Ziel, uns klar zu machen, dass HaKadosh Baruch Hu in Mitzrayim die Welt ein zweites Mal erschaffen hat und alle diese Chukim, in Anführungszeichen, wie Marmorois neu installiert hat, vor unseren Augen, um uns zu zeigen, eine Natur, eine eigenständige Natur, irgendeine Kraft außerhalb von HaKadosh Baruch Hu gibt es nicht. Das ist der Zweck. Und das ist kein kleiner Zweck. A. Ist das eine Voraussetzung für Mahamat HaSinai? Und B. Ist es in sich abgeschlossen, unser Alltag, der dadurch geprägt sein sollte, dass wir ständig uns daran erinnern, diese Natur, so wie sie die Goyim wahrnehmen, die gibt es für uns nicht. Unsere Natur, das sind die Wunder, das sind die Esser Makkos, das ist das Mon, das ist der Be'er, das ist Keurach, das ist unsere Natur. Deshalb auch, und Neufi Hashem Elokecho basiert auf Yetzias Mitzrayim. Und deshalb auch der Rambam. Wir müssen von den Nissim und Nifloes von Mitzrayim erzählen. Das ist nicht die Begründung für die Emuno an Moshe Rabbeinu. Denn wer nur via Nissim glaubt, der glaubt nicht 100%. Was ist es? Es ist die Erfahrung, dass HaKadosh Baruch Hu die Welt führt. Und diese Erfahrung, die ist direkt sichtbar. Es ist nicht etwa so, wie ich sage, wenn ich ein Zeichen vollbringen kann, dann bin ich doch offensichtlich glaubwürdig und dann glaubst du mir auch etwas anderes. Sondern hier geht es darum, um die Sache selbst. Das Wunder zeigt, dass HaKadosh Baruch Hu die Welt führt. Und ich glaube, damit sind wir schon fast am Ende. Da muss ich den Rambam zitieren. Und damit ist natürlich der Rambam beantwortet. Denn der Rambam spricht grundsätzlich von der Emuna. Und die Emuna, die wurde erst, soweit das überhaupt möglich ist, basiert bei Mahamat HaSinai. Der Glaube daran, dass HaKadosh Baruch Hu die Welt führt, das passierte bereits in Mitzrayim und das ist unsere Basis. Der Ramban sagt in einem sehr bemerkenswerten Stück, sehr lernenswerten Stück, Ende Parshas Bo'i. Und er wiederholt es in Ansätzen an verschiedenen Stellen in der Teure. Umin hamissim hagdoilim hamefursonim. Von den ganz großen Nissim. Oder Moide benissim hanistorim. Die sind dazu da, dass ein Mensch zugibt, die nissim hanistorim, die versteckten Wunder. Shehem yesoid hatoiro kulo. Diese versteckten Wunder, das ist das, was wir heute sehen. Wir haben heute keine offenen Wunder. Das ist der Yesod, die Basis von der ganzen Teure. Das alleine wäre schon ein starker Ausdruck. Aber der Ramban ist noch viel ausdrücklicher. She'ein le'odam chele beteuras Moshe Rabbeinu ad she'nami bechol devoreinu umikreinu she'kulom nissim. Ich übersetze. She'ein le'odam chele beteuras Moshe Rabbeinu. Ein Mensch hat keinen Anteil, so sagt der Ramban, in der Teure von Moshe Rabbeinu, in unserer Teure Shebichsav und Teure Shebalpe. Keinen Anteil, nicht ein bisschen, gar keinen. Ad shenamin bechol devoreinu umikreinu, bis wir glauben mit jedem Dibur in all unseren Angelegenheiten, umikreinu in allem, was uns geschieht, shekulam nissim, es sind alles Wunder, es sind alles Wunder, she nisecho und nifloisecho, she bechol yoimimonu, das ist das, was wir in der Shmona Esra dreimal im Tag sagen. Ein bohem Teva um in Hogoi shel Oilom. Ben Rabim, ben Bejochit. Es gibt darin keine Teva, es gibt keine Natur, es gibt keinen Min Hogoi shel Oilom, dass es einfach so funktioniert, und zwar sowohl bei Rabim wie auch bei Jochit, sowohl im Public wie auch beim Einzelnen. Elo im Yasser Mitzvoy Yatsichenus Choroi, wie im Yavor Aleim Yachisenu Omschoi, die Mitzvot sind dazu da, um uns zu führen, im Sinn, wie es die Teure von uns verlangt. Und der Ramban endigt, wenn wir uns so verhalten, das ist unsere Ehre und Ehrfurcht bei den Völkern, ist genau diese Anhörung. Wenn wir das fertig bringen, dann sieht die ganze Welt, dass der Name von der Kudusbrocher auf uns ist, und sie haben Respekt, sie haben Furcht vor uns, sie respektieren uns. Das ist eigentlich unser Zweck. Das Ganze ist sehr, sehr stark und lohnt sich praktisch über die Türe zu schreiben, She'ein le'odam chelek beteuras Moshe Rabbeinu, ein Mensch hat keinen chelek in Teuras Moshe, bevor er nicht glaubt oder wenn er nicht glaubt, dass es keine Teva gibt und keinen minhogischen Eulum. Das ist eine schwere Kost. Und jetzt kommen wir zurück mit einer Schlussbemerkung. Wir feiern den Seder. Ja, was feiern wir am Seder? Die Wunder, die Nissim. Was sind Nissim? Nissim sind eigentlich ein Chaos. Das ist dort, wo HaKadosh Baruch Hu die Welt aus den Angeln hebt. Das ist dort, wo HaKadosh Baruch Hu genau das macht, was man nicht erwartet, was nicht im üblichen Rahmen der Welt passieren würde. Das sind Nissim. Wir haben die Chuzpe, dieses Chaos Seder zu nennen. Das nennen wir Ordnung. Das ist unsere Ordnung. Um damit zu zeigen, die Ordnung von Klal Yisrael, das ist Nissim. Das sind die Nissim. Das, was die ganze Welt in gewisser Hinsicht als die Unordnung, die Nichtordnung wäre schöner ausgedrückt, empfinden, als das, was sie nicht voraussehen können, nicht berechnen können, nicht mit der Statistik nachvollziehen können, das ist unsere Ordnung. Und genau deshalb heißt dieser Abend Seder, weil wir darin das zum Ausdruck bringen, was für uns, für den Klal Yisrael, der Seder ist. Und so wünsche ich euch allen ein Pesach Kosher V'Sameach und hoffentlich eine Erkenntnis in dem Sinn, wie wir es hier ausgeführt haben, auf der Basis von den Rishonim, auf der Basis von der Halacha, dass unser Seder eben die Nissim sind. Steuer.